Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute haben wir uns am Kudamm mal wieder in unsere Besprechungsräume zurückgezogen, für euch gar nicht so sichtbar, aber durchaus in etwas größerer Runde. Insgesamt sitzen wir hier in diesem Raum zu siebt, aber vor der Kamera nur zu dritt. Und mit mir zusammen natürlich Christian Röhl auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite dann eben Andreas Helber, Finanzvorstand von der BayWa, zum zweiten Mal bei Echtgeld TV zu Gast. Und wir haben ein bisschen über was zu reden. Über die letzten Monate, wo die Aktienperformance seit dem letzten Besuch nicht so richtig zu Freudensprüngen Anlass gibt. Wir wollen heute prüfen, ob sie auf dem Niveau 22,80, da liegt die Aktie im Moment so, also etwa 45% unter dem Kursniveau, wo wir den ersten Talk im März 2023 hatten, ob es sich auf der Basis lohnt einzusteigen. Das entscheidet letztendlich dann ihr und wie ihr das Ganze mit dem Thema Risiko und Chance nochmal zu verarbeiten habt. Das verrät euch zum Start erstmal der Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Ja, Herr Helber, bei Ihrem letzten Besuch hier in Berlin vor gut einem Jahr im März 23, da haben wir viel über die Historie der BayWa gesprochen, über die Geschäftsfelder. Seitdem ist eine ganze Menge passiert, vieles davon nicht so besonders erfreulich, umso besser, dass Sie heute da sind, denn Investor Relations ist ja keine Schönwetterveranstaltung. Freut uns, dass Sie da auch die eine oder andere Frage mal erhellen möchten. Aber bevor wir in die Details reingehen, nochmal, um unsere Zuschauer abzuholen. Was macht die BayWa? Ganz kurz.
Nun, die BayWa ist ein Unternehmen, was aus dem genossenschaftlichen Sektor kommt und sich primär mit den Bereichen Grundbedürfnisse befasst. Also es geht um den Bereich Ernährung, es geht um den Bereich Bauen, es geht um den Bereich Wohnen, Mobilität. Das sind so die Grundthemen. Da kommen wir her. Die Wurzeln haben wir im genossenschaftlichen Bereich, sprich in der Agrarwirtschaft, also die Versorgung mit Gütern in den landwirtschaftlichen Sektor und auch die Abnahme, die Vermarktung von Gütern aus dem landwirtschaftlichen Sektor. Das war so das, was die BayWa 100 Jahre lang ausgezeichnet und gemacht hat. Man hat vor 10 Jahren, 15 Jahren angefangen, das Portfolio etwas aufzureißen und zu verbreitern, einfach weil die Wachstumschancen zwar in diesen immer wiederkehrenden Bereichen, also ich sage immer, Landwirtschaft geht jedes Jahr im März los, dass etwas die Wachstumschancen natürlich in unserem Bereich limitiert waren, aufzubreiten, weil auch die ganzen Warenströme ja internationaler, globaler werden und sich dem anzupassen, hat man den internationalen Getreidehandel ausgebaut und ein zweites Thema besetzt, was auch indirekt mit Landwirtschaft zu tun hat, nämlich mit landwirtschaftlichen Flächen. Das war der Bereich der erneuerbaren Energien. Dort ist man eingestiegen über verschiedene Entwicklungsstufen der Biogas-Thematik in den Solarmodulhandel zur Projektentwicklung für Solar- und Windprojekte. Und das ist das zweite große Standbein mittlerweile der BayWa geworden, die Projektentwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien. Aber zusammengefasst, wir bedienen Grundbedürfnisse eben mit den Themen, insbesondere Ernährung, Landwirtschaft, Bauen, Wohnen, Mobilität.
Ja, also häufig im Wandel gewesen, aber ansonsten doch auch Kontinuität, was die Aktionäre angeht, was die Verankerung auch im Sektor mit den Landwirten angeht. Wichtiges Stichwort Kontinuität, auch personell sehr lange. Seit 2008 war Professor Lutz Vorstandsvorsitzender gewesen, sozusagen ja der Schöpfer der BayWa, wie sie heute ist. Er ist dann 2023 nahtlos in den Aufsichtsrat gewechselt, hat dort den Vorsitz übernommen und plötzlich 2024 der Rücktritt. Begleitet von einigen Medienberichten, einigen Leaks und vieles da, was man so lesen konnte, ließ die BayWa jetzt nicht sonderlich gut aussehen. Jetzt vermute ich mal, dass Sie uns nicht unbedingt Details aus irgendwelchen Sitzungen oder Restaurantbesuchen hier...
Aber fühlen Sie sich frei.
Ja, wenn Sie wollen, gerne. Aber wir verstehen es, wenn Sie es nicht tun wollen im Zusammenhang mit dieser Causa. Aber dennoch mal die Frage, wie haben Sie diese Querelen erlebt, wo die BayWa ja plötzlich dann auch medial eine Aufmerksamkeit aus Ecken genossen hat, die sie eigentlich sonst gar nicht kennen. Also wie beispielsweise der Business Insider ja nicht das typische Medium ist, das über die BayWa berichtet.
Also zum einen Eingangsstatement, natürlich kann ich nicht berichten über Sitzungen, bei denen ich gar nicht dabei war. Oder ich will auch keine Sachen einwerten, die außerhalb meiner Sphäre sind. Ich bin nicht im Aufsichtsrat, ich bin auch in dieser Thematik dort zwar teilweise Partei gewesen, aber nicht involviert gewesen. Also insofern sehen Sie es mir nach. Aber ich möchte gerne natürlich auch das Thema ein Stück weit einwerten. Sie haben schon vollkommen recht, das ist etwas, was kein Mensch braucht. Ja, also so eine Berichterstattung, das hat uns auch nicht gefreut. Was mich am meisten umgetrieben hat, war die Tatsache, dass es hier um einen mutmaßlichen Compliance-Verstoß ging. Und das hat mich schon ein bisschen angefasst, weil das macht ja was mit dem Unternehmen auch. Ein Compliance-Verstoß kann alles sein. Das kann von den schlimmsten Dingen bis hin zu was weiß ich was sein, MeToo oder solche Sachen. Und warum es nicht klarer auch kommuniziert wurde, um was es hier eigentlich ging. Nämlich es ging, wie man es ja der Presse entnehmen konnte, ohne das selbst jetzt zu weit auszuweiten, um subjektive Einschätzungen, die das Unternehmen verlassen haben. Und das war das Thema. Und dann dahinter die Frage, hat der amtierende CEO damit etwas zu tun? Hat er das vielleicht beauftragt oder nicht? Oder hat es aufgrund dieser Daten, dieser Weitergabe von Informationen, Verletzungen im Bereich Datenschutz oder dergleichen gegeben. Ich kann beides sagen, wir haben der Aufsichtsrat hat eine unabhängige Kanzlei mit der Aufklärung dieser Fragen beauftragt, eine Kanzlei, die noch nie was mit der BayWa zu tun hatte, um da auch jegliche Nähe zu handelnden Personen oder ehemals handelnden Personen ausschließen zu können. Und das Ergebnis liegt vor. Der Aufsichtsrat hat es auch zur Kenntnis genommen. Es ist ist nichts dran. Also es ist weder einschätzungsweise, dass es hier irgendwo in Richtung Verletzung datenschutzrechtlicher Vorschriften geht, sondern es ging um rein subjektive Einschätzungen einer Mitarbeiterin, die dort das Unternehmen verlassen haben. Das ist nicht schön, das ist stilistisch nicht schön, aber es ist kein Compliance-Thema. Und auch in der Causa der Person, CEO, die ja dann auch korporiert wird, vollkommener Freibrief.
Aber jetzt ist auch intern wieder Ruhe eingekehrt?
Intern ist Ruhe eingekehrt. Wir haben uns alle klar positioniert. Wir haben uns alle selber ein Bild auch von der Thematik gemacht. Jeder für sich persönlich. Der Vorstand hat ganz klar dem Vorstandsvorsitzenden Markus Pöllinger das Vertrauen ausgesprochen. Der Aufsichtsrat hat das dann auch getan in einer Sitzung. Und Professor Lutz hat dann für sich entschieden, dass er diesem Gremium nicht mehr angehören möchte. So habe ich das wahrgenommen. Ich habe selber darüber nicht mit ihm gesprochen und er hat sein Amt niedergelegt. Und insofern haben wir einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden, der ist jetzt vom Gericht bestellt und auch gewählt worden als Aufsichtsratsvorsitzender, kommt aus dem genossenschaftlichen Bankensektor, kennt die BayWa gut, kennt die Aktionärsstruktur gut und hat sicherlich auch eine gewisse Distanz, so wie das ja der Corporate Governance Codex auch eigentlich vorsieht.
Mensch, da sprechen Sie genau das an. Das hätten Sie doch alles viel einfacher haben können, indem einfach ein Cooling-Off-Period eingehalten worden wäre, indem man auch mal die Gelegenheit nutzt, diese 2 Jahre in irgendeiner Form abzuwarten. Rückwirkend oder rückblickend betrachtet, war das ein Fehler aus Ihrer Perspektive oder aus unserer Perspektive sieht es bei der Draufsicht einmal so aus, dass das sich als Grundproblem darstellt, dass hier nicht abgewartet wurde, wie es ja so eigentlich vom Gesetz auch gefordert ist und nur in bestimmten Ausnahmesituationen eigentlich anders gehandhabt werden soll.
Also nochmal, ich bin ja nicht der Aufsichtsrat und habe diese Entscheidung nicht gefällt. Ich gebe Ihnen aber gerne eine subjektive Einschätzung auch, wenn ich da wahrscheinlich dann zu Hause wieder etwas Prügel bekomme von den Kommunikationsleuten. Aber ich finde, das kann man, das ist eine subjektive Einschätzung durchaus geben. Rechtlich war es möglich bei der BayWa, weil auf Vorschlag eines Aktionärs mit mehr als 25% der Stimmrechte das rechtlich möglich war.
Paragraph 100 Absatz 2 Ziffer 4
Wunderbar. Aktiengesetz. Kennen wir uns aus. Frage ist es, war es gute Corporate Governance? Dafür gibt es die Cooling-Off-Periode, da habe ich meine persönliche Meinung, dafür ist sie da. Wir wissen jetzt, glaube ich, in der BayWa auch, wofür sie gut ist, um das auch klarzustellen. Ich bin aber auch durchaus, möchte ich das sagen, die Idee, als wir damals die Nachfolge besprochen haben und der Markus Pöllinger, der jetzige CEO, war der erste Assistent vom Klaus-Josef Lutz, das war eine sehr enge, ich möchte fast sagen väterliche Zusammenarbeit. Und der Markus Pöllinger hat schon früh gezeigt, dass er ein außerordentliches Potenzial hat, diese Unternehmung weiter zu leiten, nach vorne zu bringen. Und vielleicht war man damals, als man über diese Diskussion noch hatte, vom Alter her, hat man gesagt, ja, vielleicht ein bisschen jung, aber es war die gute Idee, diesen väterlichen Vorgänger in der Funktion des Aufsichtsrats, ich weiß, das ist Aufsicht, weniger Rat, aber es ist ja heißt der Aufsichtsrat, zu haben, so dass man das gut begleiten könnte. Also insofern hatte die Idee eine charmante Seite. Hat es funktioniert? Nein.
Aber die Causa ist jetzt zumindest dann in anderer Form erledigt. Apropos nochmal zum Thema Kontinuität. Die haben wir ja auch bei der Dividende der BayWa jahrzehntelang gesehen. Wir haben mal zurückgeschaut bis in die 90er Jahre, da habe ich keine einzige Kürzung gesehen. Meistens wurde erhöht. Letztes Jahr gab es dann nicht nur eine Erhöhung, sondern es gab auch noch den Bonus zum 100-jährigen Bestehen. Und dann Mitte März auf einmal die Nachricht, dass die Dividende nicht nur nicht erhöht wird, dass sie gesenkt wird, sondern sie ist gleich komplett ausgefallen. Zitat aus der Meldung, die Stärkung der Eigenkapitalbasis voranzuführen. Und als Grund haben sie angegeben, die Zinsbelastung und die Steuerquote haben das Konzernergebnis immens belastet. Jetzt mal Klartext gesprochen. Wie sehr muss der Baum brennen, damit man so einen Track Record aufgibt? Zumal ich ja vermute, dass die Verlässlichkeit der Dividende auch für ihre Großaktionäre aus dem genossenschaftlichen Bereich, also die Bayerische Raiffeisen und die Raiffeisen Agrarinvest, die ja mehr als 50% in Summe halten, ein ganz, ganz wichtiges Thema gewesen sein dürfte.
Ja, das war auch erstens keine leichte Entscheidung. Zweitens natürlich akkordiert mit den beiden Großaktionären, die über 60% der Anteile auf sich vereinen. Das haben wir natürlich mit denen vorher abgestimmt.
Aber die müssen ja zustimmen in der Hauptversammlung,
natürlich, dem Gewinnverwendungsbeschluss. Das müssen wir mit denen dafür vorher besprechen. Und das Dritte auch, der neue CEO, der neue Vorstand, so wie wir jetzt zusammenarbeiten, wir haben eine ganz klare Fokussierung, wo nichts verdient wird, kann ich nichts ausschütten. Wir sind nicht das erste Unternehmen, was die Dividende jetzt mal aussetzt. Wir sagen ja nicht, wir werden keine Dividende mehr zahlen. Wir wollen natürlich, und das ist auch der Anspruch unserer beiden Hauptaktionäre, Dividende zu sehen. Wir wollen Dividende zahlen und wir hoffen, dass wir das auch in 24 schon wieder können. Aber uns hat zugegebenermaßen kommend aus dem Rekordjahr 22, über das wir jetzt gerade vor einem Jahr hier freudestrahlend uns auch unterhalten haben und das auch wirklich auch nach vorne gerichtet ins 23er Jahr sehr gut aussah. Wir haben dann im 23er Jahr einige Schläge wirklich einstecken müssen im Ergebnis, die wir so nicht vorgesehen hatten. Ich nenne einen, wir kommen gleich sicherlich mal auf die Performance-Themen, aber der Zyklon in Neuseeland, der uns einen Schaden mit 35 Millionen reingesetzt hat, der Absturz der Baukonjunktur, die uns über 50 Millionen gekostet hat, all das waren Themen, die eingeplant waren fürs Ergebnis, die dann auch dazu geführt hätten, die Zinscoverage und eben auch das Steuerthema war nochmal ein besonderes Thema mit der RE in den USA, können wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das hätte uns in die Lage versetzt, ein positives Ergebnis zu machen. Und zwar allen klar, das wird nicht das Ergebnis des Jahres 22 wiederholt werden können, aber ein durchaus schüttfähiges Ergebnis für das Jahr 23 zu generieren. Dazu ist es dann im Schlussquartal nicht gekommen und dann haben wir gesagt, müssen wir jetzt mal die Thematik einstellen, also nochmal die Dividende mal aussetzen für ein Jahr. Natürlich auch mit Blick, es geht ja nicht nur um die Aktionäre, es geht ja auch um die Mitarbeiter. Und wenn wir auch bei den Mitarbeitern Einschnitte machen müssen, dann halten wir es nicht für unbedingt angemessen, die eine Seite nicht bedienen zu können, aber die andere Seite zu bedienen.
Und deswegen, ja, um die Fremdkapitalgeber. Und, ne? Die sehen es ja auch jetzt nicht so gerne, wenn Geld aus dem Unternehmen
natürlich
rausgeht.
Natürlich, da kommen wir auch gleich noch zu dem Thema. Und auch da war das ein wichtiger Baustein, auch zu sehen, dass das Commitment der Großaktionäre da ist. Betrifft auch die Kleinaktionäre. Ich bin selber Aktionär. Schlimmste Aktionär ist meine Mutter, die dann gleich angerufen hat. Aber das muss ein Unternehmen auch mal aushalten. Und wir haben immer gesagt, man hat uns immer gefragt, was ist eure Dividendenpolitik? Und dann haben wir immer gesagt, wir haben keine ausformulierte Dividendenpolitik, dass wir sagen, 50% werden ausgeschüttet oder dergleichen mehr, sondern es war in der Vergangenheit immer so und die Dividende wurde unter der Ägide vom Klaus-Josef Lutz, auch das muss ich sagen, immer kontinuierlich erhöht, weil wir uns positiv entwickelt haben. Und unsere Aussage war immer, entwickeln wir uns gut, dann wollen wir den Aktionär daran teilhaben lassen. Und ich muss sagen, so etwas, für mich jedenfalls, ist eine Partnerschaft, die gilt in guten wie in schlechten Tagen. Jetzt hatten wir mal einen schlechten Tag oder, wenn Sie so wollen, 365 schlechte Tage im 23er Jahr. Und jetzt hoffe ich auch auf die Solidarität unserer Aktionäre. Die großen Aktionäre sind ja schon mitgegangen, aber wir haben in 2 Wochen unsere Hauptversammlung. Das wird sicherlich Gegenwind geben. Den müssen wir aushalten können. Ich glaube, das Signal in verschiedenste Bereiche eine Dividende zu zahlen, sondern auch eine, wollen wir eine gekürzte zahlen, wollen wir eine symbolische zahlen, keine Ahnung. Wir haben gesagt, nein, dieses Jahr, wir haben einen Verlust gemacht, auch zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte, auch zum ersten Mal. Und wir setzen deswegen auch zum ersten Mal die Dividende aus. Unsere Großaktionäre gehen damit. Das soll ein einmaliges Erlebnis bleiben.
Jetzt habe ich mich allerdings gefragt, maßgeblich für die Dividendenzahlung ist ja der Bilanzgewinn in der AG-Bilanz und der ist ja durchaus vorhanden. Da stehen ja noch 140 Millionen Euro drin und es gibt ja diese schöne gesetzliche Mindestdividende aus dem 254 Absatz 1 Aktiengesetz, wo beispielsweise ja auch Bill Anderson bei Bayer gesagt hat, also eigentlich wollen wir ja nichts zahlen, aber diese Mindestdividende zahlt man dann doch, um sich halt auch nicht angreifbar zu machen. Sie haben das, glaube ich, nicht vorgesehen, diese 4% des Grundkapitals auszuschütten. Brauchen Sie dieses Geld, um, ich nehme mal den Duktus des Gesetzes, die Lebens- und Widerstandsfähigkeit der Gesellschaft für einen hinsichtlich der wirtschaftlichen und finanziellen Notwendigkeiten übersehbaren Zeitraum zu sichern? Also Nein. Selbst diese Mindestdividende nicht?
Nein, wir hätten die Mindestdividende, ich hätte auch die volle Dividende schütten können. Sie haben vollkommen recht, Ausschüttungsbemessungsgrundlage ist ja der HGB-Abschluss des Einzelabschlusses. Dort haben wir auch fürs Geschäftsjahr selber einen positiven Jahresüberschuss von 17 Millionen erwirtschaftet. Wir haben einen Bilanzgewinn dort stehen. Es geht nicht darum, dass man nicht schüttfähig gewesen ist. Es geht um das Signal und es geht natürlich auch konzernweit um das Thema Liquiditätsabfluss. Wollen wir das jetzt machen? Die Mindestdividende hätte ich rechtlich nicht schütten müssen. Und wir haben einfach gesagt, ob jetzt da, was weiß ich, 4 Cent oder 5 Cent geschüttet werden und wir kommen dann auf einen symbolischen Betrag oder ob wir wirklich mal sagen, Leute, es ist halt heuer mal nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und wir bitten jetzt, wir sind ja nicht das erste Unternehmen, was mal die Dividende aussetzt. Das machen andere Unternehmen auch, viele Unternehmen machen es kontinuierlich immer wieder. Wir wollen es einmal gemacht haben, um einfach ein klares Signal zu geben, auch, dass unsere Aktionäre, die beiden großen Shareholder auf jeden Fall, hinter uns stehen, den Kurs mit unterstützen und dass wir nach vorne gerichtet. Wissen Sie, diese 45 Millionen Ausschüttungsvolumen, über die wir hier reden, bei der Dividende des Vorjahres, das macht ein Unternehmen mit 27 oder 23 Milliarden Umsatz linksrum oder rechtsrum. Das macht da nichts aus. Hier geht es mehr um das Thema, wie konsequent sind wir und natürlich auch in Richtung der Arbeitnehmerschaft. Auch dort haben wir eben unlängst verkündet, wir können keine 13% machen heuer, wie das gefordert wird von den Gewerkschaften. Wir haben freiwillig eine Anpassung gemacht im letzten Oktober mit 6% und wir haben unserer Belegschaft mitgeteilt, mehr wird es heuer nicht geben. Und ich persönlich, das ist auch das Opfer, was wir auch von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern oder Mitarbeitenden, wie man dann jetzt da sagt, haben wollen, haben müssen. Das gehen die auch mit, aber ich sehe es nicht als richtig an. Ich bin hier wahrscheinlich jetzt im falschen Format gerade sitzen, aber dann habe ich ein Problem, den Leuten zu sagen, mehr gibt's nicht. Aber ich zahle gleichzeitig.
Nein, also ich habe ja in der DSW-Dividendenstudie seit Jahren immer eine Folie drin, woraus sich die Dividende speist. Und da geht es eben nicht nur um die langfristige Dividendenpolitik, da geht es auch aus Investorensicht nicht nur um die aktuellen Geschäftsaussichten, sondern natürlich auch die gesellschaftliche Vertretbarkeit von Dividenden und die Akzeptanz. Wir haben diese Sache in der Corona-Zeit sehr intensiv gehabt und gerade die Belange anderer Stakeholder sind natürlich wichtig, weil da geht es ja auch darum, dass die wieder mithelfen müssen, alle zusammen, um das Unternehmen fundamental zu drehen.
Und eine Anmerkung noch, weil das auch immer besprochen wird. Jetzt habt ihr eine Serie reißen lassen. Ihr habt immer Dividende gezahlt. Das ist jetzt eine Serie, die gerissen ist. Ich sage Ihnen, was zählen mir die Siege von gestern? Da zahlt mir keiner was für. Das ist eben so, jedes Jahr ist ein neues Spiel. Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir das erwirtschaften können, was wir dann auch verteilen wollen. Und das wollen wir.
So, jetzt sind Sie aber bei dem ganzen Thema, an einem Thema aus meiner Perspektive und bei einer einfachen Draufsicht relativ charmant dran vorbeigegangen, nämlich an dem Thema Zinsbelastung. Wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass wir beeindruckende Umsatzvolumina haben. Sie haben gerade die 23, 27 Milliarden in den Raum gestellt. Und wenn wir dann auf die Nettomarge vorher geguckt haben, dann waren es immer eigentlich so unter 100 Millionen. Also eine sehr, sehr kleine Marge, wo dann irgendwo klar wird, oh, das kann mal schnell gehen, das kann sich mal schnell drehen. Und wenn ich mir angucke, dass auf der Konzernebene eben im Jahr 22 in diesem Rekordjahr 202 Millionen Euro an Zinsen angefallen sind, im Jahr 23 dann aber 362, dann habe ich da eine Steigerung von 160 Millionen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Und so 340 kommt der Zinsertrag runter. Also 340 ist der Zins.
Aber wenn ich mir jetzt die Sache angucke, dass ich dann eben vorher von 60, 80 Millionen auf 98 Millionen minus runtergehe, dann habe ich eine relativ einfache Erklärung, was zu der Frage führt. Haben Sie möglicherweise auf der Zinsseite das eine oder andere von der Entwicklung A unterschätzt, was sich ja in 22 schon ein bisschen gezeigt hat, und B darüber hinaus dann eben auch möglicherweise eine zu stark variable Aufstellung, was die Verzinsung von Schulden anbelangt?
Also, erste Frage, haben Sie was unterschätzt? Ja klar, die Zinsentwicklung haben wir. Und da möchte ich denjenigen am Tisch sehen, der gesagt hat, in 22, ich weiß genau, wo die Zinsen in Jahresfrist stehen werden mit den 11 Zinsschritten. Das hat keiner gesehen. Das haben wir unterschätzt, ganz klar. Wir haben auch unterschätzt oder zu spät reagiert. Das nehme ich für uns in Anspruch, die Mittelbindung in den einzelnen Bereichen schnell genug nach unten zu fahren. Wir haben das gesehen, Anfang 23 schon, wo die Reise hingehen würde. Das war auch in den Projektionen, das war nicht bei 340. Also ich muss da ein bisschen einhaken, weil, sagen wir mal, ich habe viele Intercompany-Verzinsungen, also wo ich auch den Zinsertrag dann dagegen rechnen muss. Also 340 war netto, aber das war auch zu hoch. Wir haben den eigentlich bei 280 so irgendwas gesehen in der Prognose. Er ist uns dann ein Stück weit hinten rausgelaufen, weil wir es nicht geschafft haben, schnell genug auch in die Mannschaft zu bringen, die Bestände runterzufahren. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht nur, ich mache jetzt nicht nur blame ourselves, sondern geht natürlich auch an die Vorlieferindustrie. Ich nehme mal den Bereich der Landtechnikhersteller, die auch aus der Covid-Zeit kommend sehr hohe Bestände unfertiger Erzeugnisse mit sich her, aufgrund Lieferengpässe vor sich hergeschoben oder mit sich hergeschoben, mit sich mitgenommen, sollte ich besser sagen, haben. Und die dann natürlich in den Markt gedrückt haben zu den Händlern. Das hat bei uns zu einem Bestandsaufbau anstatt zu einem Bestandsabbau geführt. Gleiches gilt für den Bereich Solarmodulen. Auch da waren wir absolut nicht schnell genug. Gut reagieren haben können, konnten wir im Bereich Baustoffe. Da haben wir das gut runtergefahren. Aber insgesamt hat es nicht gereicht, um das abzufedern. Zumal das unterschätzt haben wir die Rasantheit der Zinsentwicklung. Unterschätzt haben wir, wie schnell es transformationsprozessual in die Köpfe der Leute reingeht. Geld kostet wieder was. Die Leute kommen aus einer anderen Sozialisation. Teilweise haben wir da Leute, die haben noch nie Zinsen erlebt, die jetzt bei uns arbeiten oder junge Leute, die da reinkommen. Das reinzubringen, sage ich, Leute, ihr müsst da drauf ein Auge haben. Wir können nicht der Parkplatz sein für die Landmaschinenhersteller, die die Maschinen bei uns auf den Hof stellen, wir mit einem 8-Tage-Zahlungsziel und wir verkaufen sie dann in 60 oder 90 oder 120 Tagen. Das hat vielleicht 10 Jahre lang war das egal. Das gilt jetzt aber nicht mehr. Und das zu transformieren, in die Köpfe zu bringen, da waren wir auch zu langsam. Das gestehe ich zu. Diese Punkte haben wir so nicht gesehen. Aber nochmal, es war eigentlich ein anderer Planansatz auch da. Wir haben eine Guidance gehabt im EBIT von 320 bis 370. Wir haben sie eigentlich eher in der höheren, jenseits der 370 plus gesehen. Wenn dem so gekommen wäre, ohne die exogenen Faktoren, über die ich schon kurz ein bisschen geredet habe, wären wir da hingekommen und hätten auch die Zinslast covern können. Sicherung im kurzfristigen Bereich ist immer ein Thema. Wir sind rund mit 1,7 Milliarden also rund 50% sind bei uns Festzins gesichert, 50% sind variabel. Die brauche ich auch, kann man das jetzt auch hinterher, im Nachhinein, warum hast du keine Zinssicherungsinstrumente? Ja, wir haben alle 2 Wochen machen wir ein Zinsmonitoring, schauen uns das an. Die Sicherungskosten wären jedes Mal deutlich höher gewesen als der Hedging-Effekt. In dem Falle im Nachgang.
Naja, in den letzten Jahren hätte man ihnen das immer vorgehalten. Hätte man immer gesagt, warum verfeuern Sie das Geld im Hedging, wo die Zinsen so niedrig sind?
Genau. Hätte jeder gesagt, warum haben Sie jetzt für 30 Millionen hier Zinssicherungsmaßnahmen abgeschlossen? Das wird nie kommen. Es ist zu schnell gekommen, als die Zinsspirale losging. Diese Schritte, so schnell gehen Sie an, fragen Sie die Banker. Da waren die Zinssicherungsinstrumente schon längst weggelaufen. Also da, ja, im Nachhinein sind wir schlauer. Wir müssen aber auch rund 50% unserer Mittel variabel halten, weil die müssen mit uns atmen können. Wir nehmen sind ja ein sehr saisonales Geschäft, wenn Sie daran denken, den Getreideaufkauf, der immer im Herbst kommt und dann über den nächsten wieder abfließt. Da brauche ich eine saisonale oder Saisonalität in der Linie und natürlich auch
dann
in der
ganz generell. Man sieht's ja alleine schon, also dass ich 23, 27 Milliarden Umsatz, das ist ja dann auf der Monatsebene auch schon ein Milliardenbetrag, der auf jeden Fall durch die Bücher durchgeht und der durch die ganzen Konzerngesellschaften gehen muss. Aber wir haben natürlich das Thema Zinsbelastung trotzdem da. Und von der Zinsbelastung her kommen wir, also bei mir ist eben total hängen geblieben diese sehr, sehr niedrige Marge, die dann eben in dem Moment, wenn sich die Zinsen einfach mal fulminant erhöhen, natürlich schnell und relativ brutal getroffen werden kann. Dann kommt das eine Problem, was Sie auch noch geschildert haben, im Bereich dieser 35, 40 Millionen dazu. Und zack, können wir den Konzernverlust aus meiner Perspektive erstmal total erklären. Aber jetzt nach vorne betrachtet, geht's ja auch um die Fremdkapitalsituation, wie die sich jetzt im Moment darstellt. Im Mai 23 gab es eine börsennotierte Nachranganleihe, immerhin mit 7,75% verzinst. Die müssen ja auch erstmal verdient werden. Und jetzt geht es darum, dass eine im 2019 begebene Anleihe im Umfang von 500 Millionen Euro, also was schon mal ein ordentlicher Betrag ist, bezogen, ist wahrscheinlich ein Wochenumsatz dann irgendwie, was durch die Bücher geht.
Vom Umsatz her.
Was dann eben irgendwo bleibt. Also, erstens, wie kommt die zurück? Und wie gehen Sie damit um, dass der Kapitalmarkt auf den ersten Versuch einer Platzierung einer entsprechenden Anleihe mit dem 6,75er Coupon ja alles andere als begeistert reagiert hat?
Also, zunächst mal vielleicht letzte Frage, wie haben wir diese Anleiheplatzierung vorgenommen? Ja. Wir haben sie eigentlich im letzten Jahr schon begonnen mit der Vorbereitung, Auswahl der Banken und das ganze Thema. Für uns war es klar, es ist ja keine einfache oder vergleichbare Anleihe mit den vielen Transaktionen, die im Markt waren, sondern es war eine unrated Anleihe. Wir haben traditionell kein Rating. Warum nicht? Wir sind auch dort natürlich mit Ratingagenturen immer im Gespräch, aber wir würden als Commodity Trader mit einem durchaus nicht guten Non-Investment-Grade starten, auf jeden Fall. Das ist bei Commodity-Trading-Companies so, aufgrund des Risikoprofils allein im Agrarhandel. Deswegen haben wir das in der Vergangenheit auch nicht gemacht. Wir haben die 2019er-Anleihe, das war auch eine Benchmark-Anleihe, damals der erste unrated Green Bond platziert, auch dort unrated.
3,75, ne?
Das waren andere Zeiten. Das war damals auch schon eine teure Anleihe, aber wir waren da in einem anderen Zinsumfeld. So, jetzt läuft die aus, Ende Juni, und wir hatten verschiedene Ansätze, was machen wir damit? Ausgehend auch kommend aus dem 23er Jahr mit der hohen Zinsbelastung ist mein Prädiktum, dass wir sagen, wir müssen runter von den Schulden. Ich will deleveragen. Das heißt, ich wollte keine Anleihe mehr in Benchmark-Size begeben, 500 Millionen, weil wenn ich das gleiche Geld wiederhole zu teuren Preisen, dann sagt die Mannschaft, ich weiß gar nicht, was der will. Ist doch alles wunderbar, das Geld ist doch da, wir machen weiter wie bisher. Wir müssen einfach dieses Momentum vom Markt jetzt auch nehmen. Wie gesagt, das ist für mich, wir werden sagen, ja, was redet er da als über das Internet, aber für mich ist es wichtig, den Leuten das bewusst zu machen, das Geld kostet wieder und teilweise auch den Finanzhahn zudrehen. Dass die Leute eben merken, die Zeiten, wo das Geld verfügbar war für alles Mögliche.
So ein bisschen wie bei Herrn Lindner, ne?
Der Herr Lindner und ich, wir entdecken sonst vielleicht nicht so, aber dort in der Sache doch der eine oder andere Parallele. Oder ich entdecke eher wahrscheinlich weniger bei mir als eben bei ihm. Das Zudrehen, ich habe auch so ein paar Außenminister und wer alles das Geld ausgibt, Verteidigungsminister, die bei mir immer meinen, sagen, wir müssen nur klingeln und dann machen wir das nicht. Nein, das wird es nicht mehr geben. Deswegen, zurück zur Anleihe, wurde das Volumen reduziert. Je kleiner Sie eine Sub-Benchmark machen und dann noch als unrated, ist es schwieriger, das zu platzieren am Markt. Das war uns vollkommen bewusst. Natürlich ist es auch für mich nicht schön, als Finanzchef dann zu sagen, wir haben die Anleihe gepullt, weil wir sie jetzt nicht in den Markt nehmen wollten. Aber wir wollten sie natürlich auch nicht als irgendwelchen Rohrkrepierer da reinsetzen. Haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir sind im Januar, wollten wir in den Markt gehen. Im Januar kam gerade diese Thematik mit der Pressemeldung, der Compliance-Thema. Da haben wir gesagt, nee, jetzt ist sicherlich das Fenster nicht gut. Wir machen es im April. Im April war es aber auch nicht gut, weil so viele Transaktionen gleichzeitig am Markt waren, wo die Attraktivität, das will ich ja gar nicht außer Frage stellen, sicherlich für die BayWa-Anleihe nicht gegeben war. Wir haben aber irgendwann gesagt, wir brauchen sie ja eigentlich nicht, sondern wir haben eine Backup-Finanzierung. Wir wollen auch ernst machen mit der Mittelreduzierung. Wir werden diese Anleihe Ende Juni zurückzahlen mit 200 Millionen aus reduzierten Beständen. Also wir haben Cash freigesetzt, das liegt bei mir. Naja, nicht bei mir, also das haben wir, sodass wir im Ende Juni diese Anleihe zurückzahlen.
Das ist ja schon mal eine wichtige Aussage.
Und wir werden auch, falls die nächste Frage kommt, wurde auch diese Hybrid-Anleihe angesprochen. Natürlich werden wir auch da den Zins bedienen. Da wurde auch die Frage, wenn ihr keine Ausschüttung macht, dann habt ihr ja auch die Möglichkeit, diese Verzinsung der Hybrid-Anleihe auszusetzen. Ja, die Möglichkeit habe ich schon, aber machen tue ich es ja nicht. Ich bin ja nicht mit einem Klammeraffen gepudert. Das verliert ja jede Glaubwürdigkeit.
Ich wollte gerade sagen, da gab es ja eine Vorlage. Herr Elgeti hat das ja bei der Obotritia dann tatsächlich mal gemacht und hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Coupon auszusetzen.
War dann ganz überrascht, dass
und das war dann, mit der Anfang vom Ende des Standings. Das,
dann kann man sich vom Kapitalmarkt gleich verabschieden, das sehe ich auch. Also nochmal, ich bin auch nicht glücklich darüber, wie es glauben will, nicht ganz ehrlich. Auf der anderen Seite nehme ich immer das Positive damit heraus. Es zwingt uns einfach wirklich, diese Schuldenreduzierung jetzt einzuleiten, ernst zu nehmen. Und es ist ja erst, wenn ich das mal so sagen darf, mit diesen 300 Millionen, die wir jetzt da freigemacht haben, also 300 Millionen ist die Backup-Finanzierung, 300 Millionen haben wir freigemacht, wir brauchen nur 200 Millionen, um das zurückzuführen. Das ist ja erst der Einstieg. Wir haben ja ein 10-Punkte-Programm definiert. 6 Punkte betreffen den Abbau des Capital Employed, sprich auch der Bilanzsumme in Richtung Eigenkapital, Quotenverbesserung wieder zu kommen. Natürlich auch mit dem Hintergrund, Zinslast zu senken. Ich warte nicht bis jetzt im EZB. Das wird auch helfen in der zweiten Jahreshälfte. Die Zinssenkungen, die da kommen, sind das 75 Basispunkte, sind das 150 Basispunkte über Jahresfrist gesehen. Das hilft alles nach vorne gerichtet. Aber für mich ist es der positive Ansatz, jetzt auch Portfolioentscheidungen korrigieren zu können, die man in der Vergangenheit gemacht hat. Wissen Sie, wenn alles aufgegangen wäre, und wir machen Fehler, natürlich, wir sind Menschen, wir treffen Entscheidungen aufgrund von Businessplänen, die sehen immer alle rosa-rot aus Und dann wundern wir uns, wenn wir in der Nachkontrolle feststellen, ist doch nicht so gekommen. Das passiert aber. Und dann muss man auch ehrlich zu sich selber sein und muss sagen, wir korrigieren das und wir nehmen diese Mittel raus. Und da haben wir angefangen. Wir werden vielleicht noch zum Sprechen kommen, das Thema Solar-Modul-Handelsverkauf, aber auch deutliche Portfolio-Einschnitte im Bereich der erneuerbaren Energien. Die erneuerbaren Energien sind toll, sie sind ein Wachstumsmarkt, sie sind ein Zukunftspferd, auch nach vorne gerichtet, aber sie haben auch ein gewisses Start-up-Dasein gehabt. Ich will jetzt nicht abweichen, wir kommen gleich sicherlich darauf zurück. Und auch da gilt es, mal innezuhalten, sich das anzuschauen, das Portfolio zu korrigieren und auch dort die Mittelreduktion voranzutreiben.
So, das war jetzt mal ein Talk der etwas anderen Art bis hierher. Sonst sprechen wir ja viel über Equity Story, viel über Geschäftsmodelle. Aber heute ist ja auch das Schöne, wir haben Sie als Finanzvorstand hier und da können wir ja auch mal gemeinsam mit euch ein bisschen hinter die Kulissen des Finanzressorts blicken. Denn das, was Sie hier geschildert haben, Herr Helbert, das wird ja bei vielen Unternehmen momentan genauso ablaufen, dass man sich gewöhnt hat an dieses billige Geld und dass man da die Wende auch in den Köpfen hinkriegen muss, in den Projekten hinkriegen muss und das geht eben nicht ganz so schnell. Aber natürlich kommen wir auch mal zum operativen Geschäft. Nur eine Frage muss ich vorher noch loswerden. Sie hatten das sowohl in Ihrer Meldung erwähnt, als auch eben ganz kurz angesprochen, ein Argument für die Dividendenkürzung war auch die Steuerquote. Wenn Sie noch mal kurz erklären können, welcher Vorgang da in den USA vor allen Dingen dahinter steckte.
Also bei der Steuerquote, auch da müssen wir leider Asche auf unser Haupt streuen. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben natürlich prozessual im November machen wir eine Abfrage bei allen Entities. Gibt es ein Early Warning auf bestimmten Themen. Da ist auch die Tax, der Steuerhintergrund natürlich abgefragt
also
worden.
Also schon im Vorfeld der Erstellung des Jahresabschlusses fragen Sie schon mal hier, wie sieht das bei euch lokal? Sie haben ja über 500 Tochtergesellschaften in 50 Ländern. Ja. Ne? Das ist also haben Sie viel abzufragen. Da fragen Sie also nach, tut sich da bei euch steuerlich irgendwas? Habt ihr schon irgendwelche Meldungen von Behörden?
In einem ganz normalen Abschlusserstellungsprozess, der ja immer vor dem Abschluss schon losgeht, werden solche Early Warning Memos eingefordert. Und auch da hatte man es nicht gefleckt, wie man so sagen möchte. Ich meine, ganz kurz noch zu diesen 500 Gesellschaften, das bitte ich ein bisschen zu relativieren. Wir haben ungefähr 230 Gesellschaften, die wirklich ein operatives Geschäft haben.
Na dann, auch, dann ist ja nicht so viel. Nee,
das ist wirklich, die Hälfte. Mir stört mich immer.
Das ist, aber 50 Länder
das
schon,
Gefühl,
ne?
Big is beautiful. Ja, 50 Länder schon. Da sind es aber auch, wenn wir beispielsweise ein Windprojekt haben im RE-Bereich. Das kommt dann in ein sogenanntes SPV, ein Special Purpose Vehicle. Das ist dann eben eine Legal Entity in diesem Land. Da ist nichts drin als ein Projektrecht.
Ja, aber die muss auch einen Abschluss machen und das ist auch eine Gesellschaft.
Die hat ein Projektrecht, das wird rein konsolidiert. Aber wie gesagt, bei denen muss ich das nicht anfragen, da passiert noch nichts. Aber sei es drum, weil es mir immer so ein bisschen vorkommt, Big is Beautiful, Hauptsache 500 Gesellschaften, das ist ganz toll. Nein, so schwierig ist es auch nicht. Nichtsdestotrotz gab es dort in den USA aufgrund der Verlustsituationen, die dort eingetreten sind, auch in den RE-Gesellschaften, aufgrund von Spezifika da im Solarhandel, auch in der Projektentwicklung, bestimmte Zinsschranken, die berücksichtigt sind. Also wenn du ein bestimmtes EBIT nicht erreichst, dann darfst du nur so und so viel deiner Zinsaufwendungen steuerlich
machen. Kennen wir hier auch von der Gewerbesteuer.
Kennen wir auch. Wir kennen das in Deutschland, aber in anderen Legislativen ist das neu. Und das war einer der wesentlichen Treiber, warum es zu dieser Steuerbelastung kam. Es sind latente Steuern, es sind keine zahlungswirksamen Steuern. Also es ist im Prinzip ging es darum, dass in der Vergangenheit aktivierte Steuerassets abgeschrieben werden mussten, wertberichtigt werden mussten. Daher kam dieser Steueraufwand. Das ist ein Thema, an dem wir arbeiten müssen. Das liegt in verschiedenen Legislativen auch eben an diesen Zinsschrankeneinführungen, an der Mindestbesteuerungsthematik, die dann auch noch zum Tragen kommt. Daran müssen wir arbeiten, dass wir in der Kapitalstruktur bei diesen Gesellschaften, das ist ein hausgemachtes Problem, was wie gesagt auch nicht zahlungswirksam wird, aber leider dann sich entsprechend im Eigenkapital negativ widerschlägt.
Und das ist ja auch wiederum relevant für die Finanzierung.
Das ist dann relevant, genau.
So, jetzt sind wir bei über 35 Minuten und kommen jetzt endlich mal zum Geschäftsjahr 23 und auch zum ersten Quartal des Jahres 24 und damit zu dem,
womit sie sich aktuell auch so dann herumschlagen an Herausforderungen. Aber der Blick ins 23 hat schon gezeigt, dass wir diese 27,5 Milliarden Euro aus 22 eben nicht wiederholen konnten. Da gab es ein paar Sondereffekte. Es sind dann am Ende 24,3 Milliarden geworden, also ein Minus von 11%. Aber immer noch 20%, auch über dem Niveau, was man in 21 erstmals erreicht. Wie sehen Sie es generell? Also das Umsatzvolumen, sind Sie damit zufrieden?
Weiß nicht, ob ich mich als Finanzchef hinsetzen darf und sagen kann, der Umsatz ist mir vollkommen egal. Er ist mir nicht vollkommen egal, weil ohne Umsatz ist alles nichts. Ja? Aber wir müssen mal folgende Frage vielleicht aufwerfen. Wenn wir die Steigerung sehen zwischen 21 und 22 oder auch den Jahren zuvor, wir sind jetzt bei 24 Milliarden im 23er Jahr, 27 Milliarden im 22er Jahr. Mit was für neuen Produkten, mit was für neuen Ideen haben wir denn diesen Umsatzanstieg 21 auf 22 gewährleistet oder bewältigt oder vorangetrieben?
Das war ein Windfall-Profit eigentlich.
Mit gar nichts, mit also Preis.
Ja. Preise. Düngemittelpreise sind durch die Decke gegangen,
Agrarpreise sind durch die Decke gegangen. Düngemittelpreise, Getreidepreise.
Und Sie hatten halt ganz gut Ware auf Lager und Sie konnten
haben wir
liefern.
Auch, dann haben wir im 22er Jahr auch einen guten Windfall-Profit gemacht. Im Übrigen, aber das ist ja das leider, was dann auch keiner mehr hört, wir haben immer gesagt, bitte Leute, vergleicht nicht das 23er Jahr.
Also das haben Sie ja auch letztes Jahr Sie es ja schon sehr deutlich gesagt, haben wir ja darüber gesprochen, dass das exzeptionell war.
Ja, so auch was die Ergebnis... Das ist ja vergessen, wir haben dort eine halbe Milliarde Ergebnis erwirtschaftet, 500 Millionen EBIT mit einer noch da anderen Zinsstruktur, aber auch schon im Anstieg. Also der Umsatz ist die wichtige Größe, weil ich den Umsatz brauche, weil ich sonst hinten raus nichts verdienen kann. Aber der Preisabschwung, wir haben da qualitativ jetzt nicht viel geändert. Ich sage mal, Altkanzler Kohl hat immer gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das gilt auch ja bei den Unternehmen so. Wir haben ein EBIT erwirtschaftet im 23er Jahr, von 304 Millionen. Wir wollten 320 bis 370. Wir haben diese 320 leider nicht ganz erreicht, weil eben auch gerade diese Thematik Neuseeland, dieser Zyklon, dort ist eine ausstehende Versicherungsleistung, die genau 15 Millionen wert sein dürfte oder wert ist. Die sollte eigentlich ins 23er Jahr noch eingebucht werden können. Das ging aus regulatorischen Gründen nicht. Das kommt jetzt in 24. Insofern haben wir ein gutes operatives Ergebnis. Deswegen haben wir auch gesagt, operativ sind wir gar nicht so unzufrieden. Unzufrieden sind wir mit dem Bestandsmanagement und der Zinsentwicklung und natürlich mit dieser Steuerthematik gewesen. Die Steuerthematik sollte einmalig sein. Das Zinsthema werden wir in den Griff kriegen. Hätten aber diese Gesellschaften das erwirtschaftet, was sie uns eigentlich angesprochen hätten, ich habe es eben schon mal gesagt, dann hätten wir unten dieses Problem nicht gehabt. Deswegen operativ sind wir eigentlich ganz okay unterwegs gewesen, wenn wir diese One-Time-Effekte mal extrahieren.
Jetzt haben Sie schon meine Frage mir nach dem Ergebnis des letzten Jahres aus dem Mund genommen. Insofern können wir da schon einen Haken dran machen. Gucken wir mal auf das, was jetzt läuft im aktuellen Jahr. Das ist ja nicht so erfreulich, dass es jetzt im Q1 weiter abwärts geht. Ja, also der Umsatz 5,2 Milliarden, 17% unter dem Wert aus dem ersten Quartal 2023, wo jetzt auch nicht mehr so viel Sondereffekte drin waren wie noch im Gesamtjahr 22. Bisschen was sicherlich schon. Und beim EBIT, also ohne Einbeziehung der Zinsen, hat sich das Vorzeichen verkehrt. Ja. Da hatten wir, das ist so ein LBIT. Das ist jetzt kein Earnings Before Interest and Taxes. Das ist jetzt ein Loss Before Interest and Taxes, nämlich von minus 61,3.
Gut. Zunächst eingeht auf dieses Thema. Wir haben uns auch daran gewöhnt, in den letzten 2 oder 3 Jahren, wenn Sie ein bisschen weiter nach hinten schauen, werden Sie sehen, dass die BayWa eigentlich immer mit einem Minus beginnt im Jahr. Das ist unserer Saisonalität geschuldet. Bei uns gibt es so eine Daumenregel oder was, das BayWa-Geschäft geht nach Ostern los. Das hat mit der Hereinnahme von der Erneuerbaren...
Agrar ist immer wetterabhängig,
genau.
Und Baujahr auch.
Im März, der Bauer sein Röstlein einspannt, ja, dann sät er aus, also dann zahlt er natürlich auch nicht gleich, sondern dann den Umsatz, den machen wir dann im Mai, Juni, das sind jetzt gerade die starken Monate, zweites Quartal. Jetzt läuft die ganzen Behandlungen, wenn Sie jetzt auf die Kulturen schauen, wir sind jetzt schon, gehen schon in den Juni rein, da kommen schon die ersten Ernte, Kulturen rein, das Frühgetreide, das Sommergetreide kommt dann oder wird dann geerntet. Aber jetzt, sie starten Agrarmonate. Das gleiche gilt für den Bau. Bau geht nach Ostern los, im ersten Quartal geht im Neubau wenig. Der Innenausbau, das ist das, was unser Geschäft mehr oder weniger vorantreibt, im Bauelementebereich oder auch in dem da, wo die Margen gemacht werden. Bau kommen wir sicher
mal in separates Thema. Ist alles fein, wenn ich Sie da kurz unterbringe. Aber letztes Jahr haben wir 91,8 Millionen plus gehabt.
Genau, weil wir im letzten Jahr zum einen schon Projektverkäufe hatten im Bereich der erneuerbaren Energien und noch im Bereich Agrar aus der sehr guten Vermarktung der sehr guten, Sie haben selber gesagt, die 22er Bestände, erinnern Sie sich, das war dieses Ukraine-Jahr, das sind Getreidebestände ins Lager genommen worden mit echt wirklich guten Margen. Und die sind natürlich dann im ersten Quartal 23 rausgeflossen. Auch das, weiß nicht, ob wir es gesagt haben, im letzten Jahr müsste man nachgucken, aber auch das war klar, das ist ein Sondereffekt, der jetzt noch ins 23er Jahr, erste Quartal rüberschwappt aus dem Agrarbereich.
Gut, dann gehen wir jetzt mal rein in die einzelnen Geschäftsbereiche. Und Bau ist ja der kleinste Geschäftsbereich. Jetzt sowieso natürlich im ersten Quartal, also Umsatzanteil im ersten Quartal gerade mal 7%, weil ist noch nicht viel, saisonale Themen, alles klar. Trotzdem sieht immer ein bisschen doof aus, wenn der Verlust sich verdoppelt, ne? Ist das wirklich die Baukonjunktur? Ist die so schlecht?
Ja. Wo haben wir Baukonjunktur? Welche Konjunktur? Ich sehe nur momentan wirklich eine noch extrem schwierige Situation. Ich sage bewusst noch.
Das heißt, Sie sehen schon den Silberstreif am Horizont, dass er kommen könnte?
Ja, wissen Sie, für uns die Frühindikatoren sind immer natürlich auch aus unserem Aktionärskreis, aus dem Shareholderkreis, sind ja die Raiffeisenbanken. Und wenn man da so ein bisschen hört und reinspricht, dass die Nachfrage nach Baufinanzierungen wieder zunimmt, dass sich dieser Schock der Zinsentwicklung, der dieses ganze Geschäft oder diesen Markt komplett zum Erliegen gebracht hat, dass sich der löst, dass Nachfragen wieder da sind. Wir sind ja bei keinem, kommen ja aus einer falschen Welt. Sie kriegen heute eine Baufinanzierung 10 Jahre mit irgendwas zwischen 3,5 und 3,8%, je nachdem, wie gut Ihre Bank ist. Das sind doch tolle Konditionen. Ich habe meine erste Wohnung mal gekauft, da war ich aber bei 6,99. Das ging damals auch. Natürlich ist nicht nur die Finanzlandschaft schuld, sondern wir bauen zu teuer, die Baumaterialien sind teuer geworden, hat auch der Handel, die Industrie eine Schuld dran, weil man in der Zeit des billigen Geldes das wahrscheinlich zu teuer gemacht hat. Das ebbt jetzt langsam etwas ab. Momentan im letzten Jahr und auch in 24 haben wir gesagt, erwarten wir da keine großen Positivimpulse. Aber es baut sich dort eine Welle auf. Sie kennen selber auch die Zahl 400.000 Wohnungen, die wir angeblich laut Bundesregierung jedes Jahr zubauen wollen. Wir sind weit davon entfernt. Und der Zuzug steigert sich eher noch. Also das Problem wird eher noch größer. Und irgendwann wird diese Welle brechen. Und das wird der Bereich sein. Wir gehen davon aus, mit zweiter Jahreshälfte 25 and beyond wird es ein wirklich gutes Marktumfeld für den Baustoffhandel wieder geben. Sind wir fest von überzeugt. Deswegen sind wir sehr bullisch für den Baustoffhandel. Im Übrigen, ich habe die Aprilzahlen schon gesehen, auch für diesen Bereich. Wir nehmen Fahrt auf. Wir werden besser kommen, als wir das auf dem niedrigen Niveau insgesamt uns für 24 vorgenommen haben. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Aber eine Trendumkehr ist das natürlich noch nicht.
Machen wir weiter mit Agrar. Da schaut man ja zunächst mal so auf die Preise bei den Soft-Commodities und das stellen wir, wenn wir darauf gucken, fest. Weizen, Mais, Soja in den letzten 12, 15 Monate so ein Preisabschlag im Bereich von 30%. Ist das bei Ihnen dann etwas, wo Sie sagen, darauf kommt es bei Ihnen gar nicht so sehr an? Oder ist es dann etwas, was Sie dann eben schon spüren, sowohl beim Primärgeschäft mit den Waren als auch im Handel?
Ja. Also, muss korrigieren, die letzte Entwicklung beim Getreidepreis, der Weizenpreis hat einen Sprung gemacht. Wir sind wieder bei 258 Euro pro Tonne von 200 kommend. Also wir haben jetzt in den letzten 14 Tagen, 3 Wochen einen deutlichen Push nach oben gemacht. Das hängt immer auch mit den Ernteschätzungen zusammen, immer mit dem WASDE-Report, was aus den USA kommt, wie ist die globale Versorgung, und dann gibt das schon einen solchen Push. ich bin immer froh, wenn das ist jetzt nicht natürlich vielleicht für die Kunden, unsere Kunden oder unsere Lieferanten in dem Fall, sind es ja unsere Landwirte, wenn wir zum Bereich, wenn der Ernteaufkauf losgeht, ein nicht so hohes Niveau haben im Getreideaufkauf. Das ist natürlich auch liquiditätsschonender, als wenn der Preis extrem oben ist. Es geht um die Volumen, es geht um die Qualitäten. Das, was wir momentan sehen, auch wie das Agrarjahr gestartet ist, wir haben frühe Aussaatbedingungen, gute Bedingungen gehabt. Wir haben ein gutes Behandlungsfenster im Bereich Dünger und Pflanzenschutz jetzt gesehen über die Monate, die jetzt laufen. Der Wechsel auch zu den warmen und kalten, das ist genau das Wetter, was wir brauchen. Deswegen ist es geeignet, auch gute Erträge für unsere landwirtschaftlichen Kunden zu generieren. Was die Preissituation am Ende des Tages sein wird, werden wir schauen. Aber ich kann mich auch noch an Preise erinnern, da war die Tonne bei 80 Euro, 90 Euro pro Tonne Weizen. Da sind wir deutlich drüber. Und das war auch gestern in der Zeitung, in der Süddeutschen zumindest zu lesen. Die Einkommensentwicklung der Landwirtschaft in 2023 war auch gut, auch auf diesem Preisniveau. Also ich bin da.
Das ist ja auch wichtig für Sie, ne? Dass die Einkommenssituation gut ist, nicht so sehr nur im Handel, sondern gerade wenn Sie auch den Maschinen, Betriebsmittel und sonst was verkaufen wollen, nur wenn die gut verdienen, sind die bereit zu investieren.
Ne? Genau, und dass sie gut verdienen, das sehen Sie in der Landtechnik.
Genau, Deer, Akko sind ja Aktien, ja, auf die wir auch sehr gerne schauen. Und da sieht man ja, das hängt immer auch davon ab, wie es gerade so stimmungsmäßig in der Landwirtschaft global aussieht. Aber lassen Sie uns jetzt mal zu dem Geschäftsfeld kommen, was ja auch für die Finanzierungsthemen sehr, sehr relevant ist, was in den letzten Jahren der große Wachstumstreiber war, nämlich Energie. Sie sind ja lange schon im Energiegeschäft drin, wenn wir mal diesen traditionsreichen Handel mit Brennstoffen nehmen. Sie haben ja, glaube ich, ein eigenes Tankstellennetz sogar zusammen mit dem Raiffeisenverband. Aber wir wollen über die erneuerbaren Energien sprechen. Da haben Sie mit der Tochtergesellschaft BayWa RE sehr frühzeitig ja dann doch sehr massiv investiert. Sie decken sehr breiten Teil der Wertschöpfungskette ab. Ja, Sie sind im Solarhandel tätig, Sie sind in der Projektierung tätig. Sie haben es letztes Mal, kommen wir gleich auch nochmal drauf, gesagt, Sie wollen stärker auch im Bestandsgeschäft was machen. Aber von den Zahlen her sieht das momentan jetzt alles andere als sonnig aus. Ne? Im ersten Quartal Umsatz jetzt von 1,5 Milliarden auf 900 Millionen Euro eingebrochen. Das ist ein Minus von 40%. Und beim EBIT hatten wir letztes Jahr im ersten Quartal 53 Millionen plus. Und jetzt steht da ein Verlust von 65 Millionen. Ja. Was ist da passiert? Hat die Sonne nicht geschienen? War der Wind zu schwach? Kann ich eigentlich gar nicht feststellen, wenn ich mir so die Zahlen anderer Renewable Energy Firmen angucke.
Also ich würde mal sagen, was ist da passiert? Ich würde mal sagen, da ist noch nichts passiert. Ja, so muss man es einfach sagen. Gerade aus dem Projektgeschäft kommend, die großen Erträge generieren wir aus dem Projektgeschäft. Projektentwicklung, dann die Projektrealisierung. Die Projekte sind fertig, die Projekte werden verkauft. Das ist einfach ein Geschäft, was meistens in der zweiten Jahreshälfte kommt. Wenn Sie aufs Vorjahr schauen, auch da war das Schlussquartal das stärkste im 23er unter den vier Quartalen im RE-Bereich. Auch hier das erste Quartal 23 hat noch sehr stark profitiert von Überlappen. Das waren sehr gute Energiehandelsverträge, die dann noch aus dem 22er Jahr ins 23er Jahr, erstes Quartal, übergeschwappt haben. Wenn wir die rausnehmen, wir sind eigentlich, wenn wir das erste Quartal sehen, im RE-Bereich 20 Millionen unter Plan. 20 Millionen. Sie haben eine Differenz. Wir waren damals, letztes Jahr waren wir 50 plus und jetzt sind wir 60 minus. Also
20 Riesen. Millionen, wenn Sie den Sondereffekt vom letzten Jahr dann rausrechnen.
Nein, den Plan, das, was wir machen wollten. Also wir wollten das erste Quartal im RE-Bereich abschließen mit einer minus 41 oder minus 46 und sind bei minus 61. Was einfach damit zusammenhängt, weil wir einen Teilverkauf oder einen Verkauf einer US-Aktivität im Bereich der Energy Solution, das ist eine spezielle Firma in den USA, für das erste Quartal mit eingeplant haben. Der ist jetzt noch nicht gekommen. Der wird im zweiten Quartal, vielleicht auch erst im dritten Quartal kommen. Ich weiß nicht, aber er wird kommen. Also insofern sind das Verschiebeeffekte. Und, wo man sagen muss, performancemäßig, Auch unsere IPP-Projekte, das ist das, was Sie mit Bestandsaufbau meinen. Ja, wir haben ja mit dem Schweizer Partner.
Also IPP kennt ihr ja, Independent Power Producer. Richtig. Also die unabhängigen Stromproduzenten, die dann mit solchen Power Purchase Agreements, Stromlieferverträgen, wie Christoph Hussmann von Encavis uns das vielfach erklärt hat, eben selber kontinuierliche Erträge generieren.
Genau. Und sag mal, das soll ja aufgebaut werden. Da wollen wir ja in bis 2028 in einen Bereich von 3 Gigawatt vordringen. Wir sind jetzt per Ende des Jahres bei 1 Gigawatt angelangt. Also auch nicht da ist auch nichts passiert. Aber das führt natürlich auch dazu, dass bestimmte Projekte, die man auch verkaufen könnte, damit sofort einen Einmalertrag erzielen könnte, ins IPP wandern und dort natürlich mit verringerter Schlagzahl Running Income schaffen. Und das ist eben das, was man dort partiell machen will mit Fokus Europa. USA, diese Projekte gehen eher in den Verkauf, die dort gemacht werden. Und das ist aber ein Geschäft, was sich jetzt nicht in Quartalen abspielt, sondern da muss man einfach mal sagen, ja, das erste Quartal, okay, das war so geplant, jetzt warten wir mal die nächsten 3 ab und ich sage Ihnen, zum Schlussquartal 24 werden wir schon da sein, wo wir hinkommen wollen.
Aber apropos Verkaufen. Als Sie im März 23 bei uns waren, hatten Sie angekündigt, das Solarhandelsgeschäft SolarTrade verkaufen zu wollen. Und irgendwie haben wir da nicht so richtig was zu gefunden, dass das stattgefunden hat. Und jetzt ist die Frage, waren Sie zu spät? War die Preisvorstellung falsch? Und gleich eine Zusatzfrage dazu. Welche strategischen Konsequenzen ergeben sich dann eigentlich daraus, dass man diesen Zufluss ja offensichtlich nicht vereinnahmen konnte? Hemmt das an irgendeiner anderen Stelle?
Natürlich, es hemmt insofern, als wir den Cash-Zufluss noch nicht haben. Und den Cash-Zufluss wollen wir haben, um das IPP-Projekt-Geschäft ausbauen zu können. Das Rational hinter dieser Entscheidung, dieses breite Portfolio zu optimieren und den Solarhandelsbereich, wir sind ja eigentlich ein Handelsunternehmen. Das widerspricht ja ein Stück weit unserer DNA. Aber wir haben gesagt, wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir können nicht sagen, wir machen die Projektentwicklung, Projektrealisierung. Wir bauen gleichzeitig noch IPP auf, auch mit dem Schweizer Partner. Und machen auch noch den Solarmodulhandel. Dann haben wir gesagt, wir den Solarmodulhandel. Und das war wirklich damals, als wir uns das angeschaut haben, war natürlich auch noch das Fenster ein anderes, gebe ich auch zu. Das ist, die Marktbedingungen verändern sich. War man zu langsam? Ja, wahrscheinlich war man ein Stück weit zu langsam. Aber auch das ist ein gewachsenes Gebilde. Wir sind dort in 24 Ländern tätig gewesen. Wir haben 3 Regionen, die Europaregion, die USA-Region, APAC. Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass das eine gute Plattform ist, die man auch gut an einen strategischen Investor hätte abgeben können. Es gibt auch nach wie vor Interesse dafür, aber wir haben eben festgestellt, es gibt wohl erst noch ein paar Hausaufgaben zu machen in der Strukturierung der Einheiten, in den Carve-out-Vorbereitungen. Wie gesagt, schnell gewachsen, will man so eventuell mit Fragezeichen. Wir hatten einen extrem hohen Working Capital Bestand zu der Zeit, kommend aus dem 22er, was natürlich dann als Net Debt Position letztlich in Abzug gebracht wird. Das war nicht optimal aufgestellt. Deswegen haben wir gesagt, wir nehmen noch die Zeit. Wir werden da wieder einen zweiten Ansatz machen. Das ist nicht vom Tisch, sondern wir werden jetzt, wir sehen auch hier durchaus das Silver Lining am Horizont. Die Mai-Zahlen sind, was ist denn passiert in dem ganzen Solarmodulhandelsbereich? Die Preise sind verfallen, weil die Chinesen die Märkte mit Ware überschwemmt haben. Daran leiden wir immer noch, an diesen Überkapazitäten, aber insbesondere an dem Preisthema.
Was ja für die Realisierung von Projekten wieder fein ist, weil wunderbar, ja, der Preisverfall der Module, genau, die gestiegenen Zins- und Finanzierungskosten so kompensiert, so überkompensiert.
Es muss nur die Welle mal durchlaufen, das ist jetzt wohl durch. Wir sehen ab den Mai-Zahlen jetzt schon wieder, dass das Aufschwung nimmt. Das bleibt ein interessantes Target. Wir wollen das doch nicht wegschleudern. Wir machen doch hier keinen Fire Sale, sondern wir werden uns das wieder anschauen. Und wenn man eventuell auch sagt, das ist für einen Strategen insgesamt zu breit, weil der Stratege sagt, ich will Europa oder ich will Amerika, dann sind wir jetzt auch dazu in der Lage.
Okay, kann man also auch in kleinen Teilen dann entsprechend verkaufen. Verkaufen, da kommen wir zu einem Stammgast von uns, nämlich Encavis. Mit denen haben Sie auch schon ein paar Deals gemacht. Zuletzt vor 2 Monaten haben Sie in Spanien Lirios Solarpark verkauft an die 109 Megawatt Peak Nennleistung. Da ist ja bei Encavis jetzt auch was passiert. Da ist nämlich mit KKR ein großer Investor eingestiegen, der jetzt nochmal zusätzlich Kapital bereitstellen wird, um diesen Wachstumskurs auch gerade in der Bestandshaltung zu forcieren. Sie haben bei der BayWa RE ja schon länger einen starken Finanzpartner mit dabei. Sie haben eben gesagt, die Schweizer, also Energy Infrastructure Partners, hat 49% daran erworben, hat damals beim Einstieg entsprechend Geld bereitgestellt. Aber ist klar, der Ausbau, der braucht weiteres Kapital. Ist es für Sie denkbar, vielleicht da auch mal perspektivisch unter die 51% zu gehen bei der BayWa RE, die Sie da jetzt haben? Oder sogar zu sagen, man verkauft das komplett an Investor oder man bringt es an die Börse? Sprich, doch wieder so eine Rückbesinnung auf die alte BayWa durchzuführen? Oder sagen Sie, nee, also das ist auf ewig einen Pfeiler, wo wir sagen, und den wollen wir auch voll konsolidiert haben?
Wissen Sie, ich habe in meinem langen Berufsleben gelernt, niemals nie zu sagen. Es ist, du weißt nie, was kommt. Und wir müssen uns auch ein Stück weit mit den Realitäten auseinandersetzen. Schauen Sie, wenn wir uns den Bereich der erneuerbaren Energien und die Reise anschauen, was haben wir denn da gemacht? Wir sind ausgehend von dem strategischen Rational, das hat irgendwo auch was mit Landwirtschaft zu tun. Ist ja auch so. Heute gerade, wenn ich mir die Photovoltaik-Themen anschaue, 23% der landwirtschaftlichen Betriebe haben Photovoltaik-Aufbau.
Ja, die sind dann Sonnenbauern geworden.
Das ist mal so, dann Agri-PV und so weiter. Da ist unglaublich viel Interessantes noch da drin. So ging die Reise los über die Biogas. Ich habe es vorhin schon erzählt mit dem Solar-Modulhandel. Dann kam die Projektierung hinzu.
Es ist ja schön gewachsen, war ja ein super Match.
So, und dann muss man sich irgendwann die Frage stellen, was kann die BayWa dort noch für einen Beitrag leisten? Was wollen wir noch für einen Beitrag leisten? Müssen wir das? Sie haben es angesprochen, wir sind in der Mehrheitsposition. Ist das so festgelegt? Ich kann mir durchaus, ohne eine Ankündigung zu machen, auch andere Konstellationen darstellen, wenn es notwendig ist, diese Finanzierung oder diesen Ausbau, diesen Umbau oder diesen Ausbau dieses IPP-Portfolios noch voranzutreiben, dann wird die BayWa alleine das nicht können. Das ist für mich ganz klar und deswegen sage ich, man betrachtet das immer und wir werden das anschauen. Aber ich bin für alles offen. Ich bin für alles offen. Ich bin aber auch nur ein Part dieser ganzen.
Aber immerhin der Part, der auf dem Geld sitzt.
So ist es.
Apropos Geld und apropos Ausblick und apropos 24, wobei wir ein bisschen schon mit angefangen haben, zumindest mit dem ersten Quartal. Wie sieht's denn so generell aus? Ist es realistisch, dass die BayWa es auf Jahressicht wieder in die Gewinnzone zurückschafft und welche Prämissen legen Sie dabei zugrunde? Denn auf der Zinsseite ist ja vorläufig erstmal nicht mit einer totalen Entspannung komplett zu rechnen. Erstmal kommen dann noch ein paar Effekte rein, die eher zu einer Höherbelastung führen dürften.
Also wir haben es ja auch gesagt, erstens Gewinnzone, da wollen wir in 24 hin zurückkehren.
Ja. Also auf der Basis Jahresüberschuss.
Jahresüberschuss.
Genau. Also das ist ja das Schöne, es gibt Unternehmen, bei denen ist ein Gewinn noch ein Gewinn. Es gibt ja andere Unternehmen, bei denen heißt dann Gewinnschwelle, man ist beim bereinigten EBITDA.
Adjusted.
Wir reden ja über Gewinn tatsächlich.
Ja, ja. Also wirklich das, was hinten rauskommt. Ja. Das ist unser erklärtes Ziel. Das bedeutet, wenn alle mitspielen, wenn alle ihre Pläne bringen, bin ich der Glücklichste, dann kriegen wir das nämlich hin. Zinsthematik sind wir eigentlich gut unterwegs. Da ist der, wenn ich jetzt mal die Quartale vergleiche, wir haben im ersten Quartal schon 10 Millionen jetzt bezogen auf das Vorschlussquartal, also das letzte Quartal 23, haben wir die Zinslast schon 10 Millionen reduziert. Jetzt im April haben wir das weiter fortgeführt. Da sind wir auf einem richtigen Weg.
Was machen Sie eigentlich, wenn dieses Szenario, was Jamie Dimon, Chef von JP Morgan, aufgestellt hat, eintritt? Der hat ja gesagt, diese Zinsen in den USA können Richtung 8% gehen. Dann wären wir hier wahrscheinlich, irgendwie so bei 5,5 in der 10-jährigen Anleihenrendite. Was wird sowas mit Ihnen machen?
Wissen Sie, ich kann mir nicht immer das Worst-Case-Szenario ausmalen. Ich muss auf einem realistischen, auf einem nach meiner Meinung nach eintreffenden Base-Case-Szenario bleiben. Und das bedeutet für mich zum einen, die Zinsen werden hoch bleiben. Ich erwarte aber jetzt auch im zweiten Halbjahr, habe ich gesagt, eine moderate Entlastung.
Also hoch bleiben auf dem Niveau, was wir gesehen haben, geht es an geht es im zweiten Halbjahr ein bisschen runter.
Das schlägt natürlich jetzt auch bei unserem variablen Teil sofort durch mit entsprechend signifikanten Beträgen. Ich will Ihnen auch sagen, was für einen Abschmelzungsanteil ich aus der Zinsabsenkung drin habe. Das sind genau 15 Millionen. Von den 340 Millionen, die wir letztes Jahr hatten, möchte ich 15 Millionen runterkommen. Das ist jetzt nicht die, also ich habe jetzt nicht gesagt, da werden 80 Millionen weniger Zinsen jetzt kommen, weil wir eine Zinssenkung kriegen. So unrealistisch sind wir nicht. Wir haben uns das schon entsprechend angerechnet. Wichtiger wird es sein, im Bestandsabbau oder in der Mittelreduktion weiter nach vorne zu kommen, auch die Portfoliooptimierung voranzutreiben. Ich bin aber, was wir jetzt allein aus der Zinsentlastung in den ersten 4 Monaten sehen, zuversichtlich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und wenn ich habe auch von den exogenen Faktoren viele Sachen nicht mehr, die mich letztes Jahr belastet haben. Das war der Zyklon in Neuseeland, diese Ernte ist durch, das ist alles gut gelaufen. In der Baukonjunktur werden wir nicht so hart erwischt werden. Wir laufen momentan besser, da glaube ich, werden wir punkten können. Die Verluste in Osteuropa sind beseitigt von unseren Kollegen in Österreich. Also wir haben viele Sachen, die mich einfach wirklich in die Richtung laufen lassen, dass wir dieses Ergebnis 365 bis 370 Millionen EBIT, was wir avisieren für das 24er Jahr, sehen werden. Und wenn wir dann in einen Bereich von 300 bis 320, das ist meine Einschätzung, im Zinsbereich kommen, dann habe ich ein, es wird kein riesen positiver Jahresüberschuss werden für 24, das haben wir auch nicht prognostiziert oder nicht angekündigt, aber wir wollen wieder in die Gewinnzone.
Wenn wir mal ein bisschen weiter in die Zukunft blicken, also vielleicht so ins Jahr 2026, also einfach so zwei, drei Jahre weiter, geben Sie uns doch da mal so zwei, drei Sachen mit an die Hand, an denen Sie als Gesellschaft auch messbar sein wollen. Neudeutsch spricht man ja von Key Performance Indicators. Ja. Umsatz habe ich ja schon mitbekommen, der ist eigentlich
Umsatz
nicht so wichtig.
Werden Sie nicht hören.
Ja. Also von daher, was bleibt so?
Also wir haben für 2026 haben wir mal eine operatives Ergebnis, also eine EBIT-Größe von 475 bis 525 in den Raum gestellt. Das ist das offizielle Thema, was wir als Guidance gegeben haben. Wir gehen davon aus, dass wir dann bei einer Zinsbelastung auch mit den entsprechenden Portfolioteilen, da ist es schwierig zu sagen, was kriegen wir umgesetzt, was wird länger dauern. Aber wenn wir diese die Programmpunkte, die wir uns vorgenommen haben, mal davon ausgehen, dass wir die 26 auch abgearbeitet haben werden, dann rechne ich da mit so einer Zinsbelastung zwischen vorbehalten, was die Zinslandschaft nach unten noch durchreicht, im Bereich der 250 bis 280 Millionen. Das heißt, wir sollten dort wieder einen erklecklichen Jahresüberschuss, Steuern gehen natürlich noch runter, da muss man wieder Steuern zahlen, ausweisen können. Eigenkapitalquote wollen wir in Richtung 20% bringen bis 2026. Das wird dadurch geschehen, dass wir aus diesem 10-Punkte-Programm ja doch in einem Volumen so zwischen 1,3, 1,5 Milliarden an Kapital rausnehmen, was dann entsprechend auch auf der Bilanzsumme wirkt und mit den entsprechenden Ergebniszuwächsen, die wir sehen werden, das in diese Richtung 20% schieben sollte.
Das klingt doch schon mal ganz, ganz zuversichtlich, ja. Wobei, also wir ja dann am Schluss jetzt noch ein Thema haben, das ist die Aktie. Da schließt sich der Kreis. Kollege Krammer hat das am Anfang erwähnt, minus 45%, seit Sie beim letzten Mal hier waren. Jetzt macht die BayWa-Aktie wieder das, was sie eigentlich in den letzten 15 Jahren immer gemacht hat. Die dümpelt irgendwo, also so zwischen 20 und 40. Also wenn es so Richtung 40 ging in den letzten 15 Jahren, da war man eigentlich immer ganz gut beraten, auszusteigen. So bei 20 war immer irgendwie so ein Floor, dann ging es wieder rauf. Aber so nachhaltig einen am Kurs ablesbaren, über die Dividende hinausgehenden Wert haben Sie trotz dieser ganzen Aktivitäten für Aktionäre jetzt in der Persaldo-Betrachtung nicht geschaffen. Wo sollen denn jetzt Aktionäre, Interessenten, unsere Zuschauer mal so ein bisschen so Mut hernehmen, dass man sagt, naja, also in der Zukunft ist jetzt nicht nur die Trading Range rauf bis 40, sondern dieser Trend kann sich auch mal nach oben entwickeln, dass wir dauerhaft das schaffen, da Wert zu schaffen.
Ich weiß immer nicht, was die Kollegen hier an dieser Stelle dann antworten, aber ich gebe ja keine Aktienempfehlungen ab. Aber ich für mich persönlich sage, der Kurs und mit der Marktkapitalisierung, was wir dort haben, ist nach meinem subjektiven Empfinden deutlich unterbewertet.
Also Sie kaufen jetzt?
Ich habe jetzt noch nicht nachgekauft, aber ich bin durchaus am Überlegen. Ich finde den Kurs sehr attraktiv.
Was hat denn Ihre Mutter gemacht?
Meine Mutter hat gefragt, ob ich ihr die Dividende zahle. Sie wollte in den Urlaub fahren und hat mich dann also... anderes Thema. Der Kursverlauf des letzten Jahres, wir haben immer dieses Thema, man kann es auch ein Stück weit den Weizenpreis drauflegen, sollten Sie mal machen.
Da war auch nichts los. Das ist ja generell, also Agrarbereich, ich meine auch, wir haben das auch gesehen, Archer Daniels Midland, ja, größte Getreidemühle der Welt, ja auch mit der Ölmühle Hamburg, also ADM Hamburg jetzt ja auch immer noch in Deutschland mit dem Standbein an der Börse. Das ist ja auch so ein Ding, das lag über Jahre einfach so im Markt, das gab nichts außer der Dividende für die Aktionäre, ganz ordentlich immerhin, Dividendenaristokrat. So, und dann haben wir einmal diesen Push gesehen, wie das halt in Rohstoffmärkten immer so üblich ist. Ja, dann zieht das voll nach oben durch und dann geht es wieder runter.
Haben wir ja auch gesehen.
Genau, ja. Bei Ihnen auch. Und ist das so systemimmanent, dass das da nicht höher gehen kann? Muss man, wenn man mit Agrar Geld verdienen will als Aktionär, muss man eine Dir kaufen oder eine Erko?
Auch dort gibt es Zyklen. Das will ich nicht. Ich glaube, bei uns, wenn wir auf die BayWa schauen, da war natürlich wirklich dieses Rekordjahr 2022, wo dann auch natürlich mit dem Managementwechsel, wo dann vielleicht jeder sagt, jetzt wollen wir mal sehen, wie die Neuen das machen. Jetzt warten wir erstmal ab, wir gehen erstmal raus. Dann kam diese Commodity-Preisentwicklung mit dazu. Ich glaube ganz einfach, für mich ist der Preis jetzt unten. Ich finde es attraktiv, weil es einfach das, was in dem Unternehmen, wenn ich allein an den RE-Bereich denke und wenn wir auch nur die 51% da nehmen und sagen, die haben eine 32 Gigawatt Pipeline dort liegen, das ist ja schon mehr wert als die ganze Börsenkapitalisierung.
Aber die zahlt ja keiner an der Börse momentan. Ja. Das ist ja der Irrwitz, dass deshalb ja auch KKR bei Encavis zum Zug gekommen mit 17,50. Das machen die ja nicht, weil sie glauben, dass das 17,50 wert ist, sondern weil sie davon ausgehen, das ist jetzt mindestens 20 wert und sie kriegen das relativ schnell Richtung 30 entwickelt.
Also unser Fokus, mein Fokus liegt darauf, jetzt diese Situation, die wir jetzt hatten, zu bereinigen, dann wieder Dividende zahlen zu können, vielleicht auch die Struktur attraktiver, weil transparenter für den Aktionär zu machen. Ich glaube, das ist auch ein Thema der BayWa immer schon gewesen. Die BayWa erklärst du nicht in 5 Minuten, auch nicht in 15 Minuten.
Mal wieder bei den 500 Tochtergesellschaften.
Ja, nicht nur das, aber das ist halt ein bisschen schwieriger. Und wenn man es dann ein bisschen leichter, ein bisschen transparenter oder vielleicht auch nach vorne gerichtet, Sie haben ja selber die Fantasien, die wir auch im RE-Geschäft haben, die wir dort sehen, angesprochen. Ich für meinen Teil würde sagen, da gibt es langweiligere Investments.
Herr Helber hat es gesagt, die BayWa erklärt man nicht in 5 oder 15 Minuten. Auch 50 Minuten haben nicht ganz ausgereicht. Wir haben jetzt 70 Minuten in etwa verbraucht, aber wir hatten eben auch ein paar nachzuarbeitende kritische Elemente mit dabei vor dem Hintergrund. Also vielen Dank, dass Sie sich dem auch gestellt haben. Da sind sicherlich auch einige Aktionäre ganz froh, darauf mal Antworten bekommen zu haben, die man so gemeinem vielleicht nicht bekommt. Wir freuen uns darüber, dass ihr mit dabei wart und freuen uns vor allen Dingen auch darauf, wenn ihr das nächste Mal wieder bei Echtgeld TV mit dabei seid. Bis dahin bleibt ihr bitte gesund, investiert und ansonsten genießt das Leben. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.